Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian und ich bin wie immer nicht alleine. Zu meiner Linken sitzt der gute Stefan.
Hallo.
Und zu meiner fast Rechten der gute Julius.
Hallo ihr beiden.
Und wir fliegen heute nach Berg, um Drachen zu zähmen, denn Drachen zähmen ist doch so leicht gemacht. Und bevor wir damit anfangen, hier noch kurz der Hinweis, diese Ausgabe wird euch wie immer präsentiert von Paramount Plus, eurem Streaming-Service für Blockbuster, neue Serien und exklusive Originals. Und ja, wie originell der neue Drachenzähm-Leichtgemachte nun ist, das finden wir jetzt heraus, denn nur 15 Jahre nach dem Animationsfilm bekommen wir jetzt von DreamWorks einen Live-Action-Film. Immerhin vom gleichen Regisseur, der damals auch schon den Animationsfilm gemacht hat. Und ja, vielleicht erstmal von mir so die obligatorische Frage, wie steht ihr allgemein zu diesem Franchise, das ja mittlerweile auch drei Animationsfilme und ich weiß gar nicht, wie viele Serienstaffeln es da zu den Drachenreitern von Berg schon gibt. Wie steht ihr so dazu?
Ich liebe das sehr. Die Filme, zumindest die Serien, habe ich nicht gesehen. Dazu kann ich nichts sagen. Ich stelle mir vor, dass das auch okay ist. Es ist bestimmt, wenn man diese Filme mag und sich an, vor allem auch an ein jüngeres Publikum die Serien gerichtet sind, dann ist es bestimmt schön. Aber die Filme finde ich wirklich ganz, ganz toll, eben weil sie nicht nur für ein junges Publikum sind, sondern weil sie tatsächlich halt eben, wie ich behaupten würde, fast in einzigartiger Weise halt eben auch es ermöglichen, der Hauptfigur beim Erwachsenwerden zuzuschauen, halt über diese drei Filme hinweg. Und wenn man die halt irgendwie auch damals geschaut hat oder vielleicht sie im Abstand von ein paar Monaten oder sowas irgendwie mal jetzt im Heimkino nachholt oder sowas, dann kann man das tatsächlich noch mehr irgendwie, lernt man es noch mehr zu wertschätzen, diesen Reifeprozess und so und was da eigentlich auch für eine tolle erwachsene Geschichte auch erzählt wird. Und neben dem ganzen Drachen und Fantasy und so und dem, die ich natürlich auch als Genre-Fan sowieso auch natürlich toll finde. Mhm.
Ich beschränke meine Liebe auf den ersten Teil. Ich finde ihn auch wirklich absolut fantastisch, also 4,5 von 5. War damals wirklich ein tolles Kinoerlebnis, einfach diese Verletzlichkeit der Hauptfigur zu sehen, die ja aus dem finalen Fight nicht ungeschoren rauskommt. Du hast diese verschiedenen Perspektiven, die du einnehmen kannst. Du kannst mit dem Vater sympathisieren, der ja auch einen Lernprozess im Laufe des Films durchmacht. Und die Fortsetzung waren mir dann aber zu soapig, so ein bisschen. Da kommt ja dann die Mutter wieder,
ja, okay,
im Endeffekt, und die eigentlich tot geglaubt war.
Ja, das ist halt so ein Soap-Ding, aber
und
ansonsten.
Im dritten Teil ist es dann halt so ein typischer Fortsetzungstrope, dass halt die große Liebe dann irgendwo gefunden wird, die dann von ohne Zahn natürlich dann, der steht im Mittelpunkt, aber es ist trotzdem.
Aber die große Liebe, also zumindest Hicks findet ja die große Liebe schon im ersten Film eigentlich.
Es ist, ja. Ja.
Hast du die denn irgendwie mehrmals gesehen oder alle nur einmal?
Ich habe den ersten Teil mehrfach gesehen, die anderen beiden, da ich die nicht so toll fand, habe ich
hier. Schau die unbedingt nochmal. Also ich kann das echt empfehlen. Also wirklich vor allem, wie ich gerade schon meinte, alle drei Filme, oder ich meine, jetzt hast du den ersten natürlich ja gerade nochmal gesehen quasi, alle drei Filme mal ziemlich eng hintereinander zu gucken, weil das halt wirklich dann auch eben in diesem, als Trilogie halt einfach das so gut funktioniert und im Zusammenhang diese drei Filme halt eben einfach so einen schönen Bogen auch ergeben.
Ich werde ja höchstwahrscheinlich alle Teile nochmal sehen in den nächsten Jahren irgendwann.
Ja. Wer weiß.
Aber ich meine, jetzt hast du den ersten gerade gesehen und kannst jetzt, also den Realfilm gesehen und kannst jetzt quasi direkt weitermachen mit dem zweiten und dem dritten Animationsfilm und die nochmal zu Gemüte führen. Doch, wirklich, kann ich echt empfehlen.
Also ich muss auch sagen, ich mag die Trilogie an sich auch sehr gerne. Ich bin aber auch so ein bisschen bei Stefan. Ich finde den ersten am besten, weil wir da, und jetzt kann ich vielleicht kurz auch nochmal die Story zusammenfassen für alle, die jetzt überhaupt nicht wissen, worum es eigentlich geht. Wir landen ja in Berg, so einer kleinen Wikingerstadt, die in einem sehr unwirtlichen Fleckchen der Erde irgendwie feststeckt, weil da gibt es haufenweise Drachen. Und diese Drachen fallen ständig auf dieses Dorf ein und klauen da die Schafe. Und wenn die Wikinger dann versuchen, gegen diese Drachen vorzugehen, dann wird einfach alles platt gemacht. Und deswegen ist jedes Haus eigentlich ein neues Haus. Und der junge Hicks ist der Sohn des Anführers und der hat eigentlich mit den Drachen gar nicht so viel am Hut. Der ist auch eigentlich mehr so, der arbeitet da bei Grobian, dem Schmied, und es fühlt sich da eigentlich ganz wohl und ist eigentlich nicht so ein richtiger Wikinger, wie sein Vater sagen würde, der jetzt auch nicht unbedingt stolz auf seinen Sohnemann ist. Und als sich der Papa mit ein paar Leuten dann halt aufmacht, um das Drachennest zu finden, soll Higgs in die Schule gehen, um Drachentöter zu werden. Und da trifft er dann auf Astrid und Rotzbacke und ein paar andere Leute, die jetzt gemeinsam mit ihm hier gegen die unterschiedlichsten Drachen kämpfen müssen. Und während das alles passiert, findet Higgs aber auch einen Nachtschatten, einen der gefährlichsten Drachen, weil irgendwie die Wikinger über diesen Drachen eigentlich überhaupt nichts wissen. Und deswegen ist es natürlich automatisch der gefährlichste Drache. Und der ist aber eigentlich total nett, hat halt eine Flügelflosse hinten am Schwanz, die ist irgendwie nicht da und deswegen kann er nicht mehr fliegen. Und ein Drache, der nicht fliegen kann, ist ein toter Drache und deswegen versucht Higgs ihm damit seinen Erfindungen zu helfen. Und so kommen die beiden sich so ein bisschen näher. Higgs erfährt mehr über Drachen an sich, was ihm dann wiederum in seiner Drachenschule hilft. Und so wird er im Ansehen des Dorfs immer größer und größer, weil er die Drachen besiegen kann, ohne dass er sie tatsächlich töten muss und so weiter und so fort. Und ja, also wie gesagt, ich mag den ersten auch wirklich sehr, weil du halt diesen Bogen hast, eigentlich von dem, ich sag mal, Nichtsnutz, der halt durch das, was er sich dann aneignet, besser und besser und besser wird, der sogar ja auch seine Leute im Dorf davon überzeugen kann, hey, die Denkweise, die ihr habt, die ist eine falsche und die müsst ihr ändern. Also da steckt ja auch viel eigentlich so hinter, was wirklich sehr, sehr schön ist. Ich bin auch so ein bisschen bei Stefan, ja, die Fortsetzung, ich sag so, ich hätte sie nicht gebraucht. Ich mag den zweiten tatsächlich trotzdem sehr, sehr gerne. Gerade halt, weil er natürlich dann noch so ein paar Sachen aufbröselt, die im ersten Teil aufgebaut werden. Obwohl ich mich schon immer gefragt habe, wenn der Helm, den Higgs bekommt, von der Brustplatte der Mutter ist, dann müsste die Mutter doch deutlich größer aussehen als das, was wir dann im zweiten Teil zu Gesicht bekommen.
Ist so, das ist die richtige Frage.
Aber vor allem verstehe ich nicht, warum sie den Witz jetzt in dem Realfilm, um darauf mal vorzugreifen, jetzt nochmal gemacht haben, weil da ergibt es noch weniger Sinn, weil das ja nun mit einer normalen menschlichen Frau und deren Proportionen wirklich überhaupt nichts zu tun hat. Egal, wer schlussendlich dann halt eben diese Figur vielleicht irgendwann mal spielt in dem zweiten Teil.
Wollen wir mal schauen. Ich bin auf die Casting-Entscheidung gespannt. Ja.
Wer weiß.
Genau, also dann haben wir den zweiten Teil. Den dritten, ich habe jetzt kurz bevor hier wir in die PV gegangen sind, hatte ich zumindest den ersten und den zweiten nochmal jetzt geschaut. Den dritten muss ich jetzt noch nachholen. Da weiß ich aber auch, da war dann wirklich nicht mehr ganz so meins, weil das fühlte sich dann wirklich schon so ein bisschen zu sehr an, wie, ja, okay, wir packen das jetzt irgendwie alles zusammen. Insgesamt trotzdem eine schöne Reihe. Ich habe tatsächlich auch ein paar Folgen von der Serie gesehen, aber das ist dann halt so, wie du dir das vorstellst. Ich meine, zu Aladdin und den ganzen Disney-Filmen gab es ja dann auch irgendwie Serien, das sind dann halt so die Figuren, die du kennst und die erleben dann halt pro 20 Minuten Episode irgendein neues Abenteuer und aber ich habe gesehen, es gibt ja mittlerweile zig Staffeln, also ich habe halt wirklich auch nur ein paar davon gesehen.
Ich glaube, es weiß auch niemand, wie die alle zusammenhängen und so.
Ja, keine Ahnung.
Also ich hätte da wahrscheinlich sogar reingeguckt, aber ich bin am Animationsstil so ein bisschen, bisschen abgeschreckt worden. Das ist halt diese typische CGI-Animation, die aber nicht wirklich rund und wirklich schön aussieht. Ja.
So, und das bringt uns jetzt nun dazu, weil ich meine, die Reihe war sehr, sehr erfolgreich und wir können jetzt nur mutmaßen, ob die bei DreamWorks gesehen haben, Mensch, guck mal, bei Disney funktioniert das ja so toll mit diesen Live-Action-Remakes. Ah, was haben wir denn so? Ah, Shrek als Live-Action-Remake, machen wir vielleicht noch nicht. Da
kommt
warten
auch
wir
noch.
Da kommen, ja, wahrscheinlich. lass mal lieber erst das Ding mit den Drachen machen. Und jetzt bekommen wir halt dieses Ding mit den Drachen, auch wieder unter der Regie von Dean DuBois.
Ich einfach Dean DuBlois, sagen die Amerikaner bestimmt.
Dean DuBlois, der halt, wie gesagt, auch schon bei der Animationstrilogie federführend war. Und das Ganze wird jetzt halt besetzt mit Mason Thames als Higgs, den die meisten wahrscheinlich am ehesten noch als den Jungen aus The Black Phone kennen dürften. Dann haben wir Nico Parker, die Tochter von Joel aus The Last of Us Staffel 1, die jetzt hier Astrid spielt. Dann Gerard Butler, das fand ich tatsächlich sehr schön, dass der hier als Haut drauf der Stoische auftaucht, weil er spricht ja auch im Animationsfilm im Original genau diese Rolle. Mhm. Dann haben wir halt so Leute wie Nick Frost, der halt Nick Frost wird halt immer für den lustigen Dicken irgendwie gecastet und der ist dann hier halt Grobian. Obwohl Nick Frost ja echt auch so krass abgenommen hat, dass er eigentlich gar nicht mehr so.
Der macht sich auch schon mal ein bisschen für Hagrid warm.
Ja, genau. Ja, vielleicht, das stimmt auch. Und ja, das ist dann so ein bisschen unser Cast. Und ja, Julius hat es jetzt schon so ein bisschen durchblicken lassen, als er zu Stefan meinte, naja, du hast ja jetzt den ersten Film schon gesehen. Weil
gesehen.
Das ist jetzt hier quasi der erste, der Animationsfilm, also fast eins zu eins die gleiche Story, trotzdem etwa 25 bis 30 Minuten länger als das Original, weil hier und da so kleinere Veränderungen vorgenommen wurden.
Ja,
gerade
ich glaube, das ist aber nicht das Entscheidende. Es ist einfach so, dass ein Film, dass du einen Film nicht im selben Stil erzählen kannst in Animation und Realfilm. Das ist einfach, wenn du die Einstellung so kurz machen würdest wie im Animationsfilm, würdest du ja im Realfilm wahrscheinlich einfach, da würdest du überhaupt nichts mitbekommen.
Ja gut, aber sie haben ja zum Beispiel Astrid gerade in der ersten Hälfte so ein bisschen ausgebaut. Ja. Rotzbacke kriegt er jetzt so ein bisschen mehr noch so als Story mit rein. Im Finale sind so ein paar Sachen verändert.
Es gibt auch zum Beispiel diese Schamanen oder Dorfälteste, die ist, glaube ich, im Animationsfilm genau in einer einzigen Szene, wo sie am Schluss sagt, hier, also auch nicht sagt, sondern irgendwie nur auf Hicks zeigt. Und jetzt sieht man sie halt vorher schon so 4-5 Mal noch irgendwie beim Beobachten und so. Also es gibt solche Momente. Und trotzdem ist es jetzt auf jeden Fall kein Film, der sich für mich irgendwie aufgeblasen oder sowas angefühlt hat oder irgendwie unnötig länger
also
oder so.
Sie machen nicht diesen Disney-Fehler, die ja dann gerne in ihre Live-Action-Remakes dann noch versuchen, da noch irgendwie, wir packen jetzt zu der Figur noch so einen ganzen Sidequest mit
und
rein.
Und neuen Song,
oder?
Damit wir einen Oscar-Nominierung kriegen.
Genau. das wird eigentlich relativ, da halten sie den Ball flach.
Ja.
Und halten sich ansonsten wirklich teilweise eins zu eins an die Dialoge. Wir haben die gleichen Gags, wir haben fast auch die gleichen Kameraeinstellungen bei bestimmten Sachen.
Ja, das hätte ich, ich fand es auch sehr interessant. Ich habe tatsächlich auch den ersten Animationsfilm jetzt nochmal geguckt. Und dadurch, dass ich den Realfilm jetzt zweimal in der Presseaufführung auch schon gesehen habe vor diesem Podcast, habe ich jetzt also quasi denselben Film dreimal innerhalb von einer Woche geguckt. Es ist tatsächlich, ich finde tatsächlich sehr interessant, das fand es sehr interessant zu beobachten, weil wirklich die Szene für Szene und Figur für Figur und Dialog für Dialog ist es wirklich fast genau dieselbe Geschichte zu 99%. Aber tatsächlich ist halt doch jede Szene so ein bisschen anders oder jede einzelne Sequenz, also die Kameraeinstellungen sind einfach nicht dieselben. Wahrscheinlich einfach, weil sich das so ergeben hat bei den Dreharbeiten oder weil dann Dean DeBlois irgendwie gesagt hat, okay, vielleicht versuchen wir es doch mal lieber so, die Szene aufzuziehen. Oder vielleicht geht es einfach im Animationsfilm oder im Realfilm nicht genauso wie im Animationsfilm. Trotzdem, davon unberührt, weiß man einfach wirklich in jeder Szene ganz genau, was passiert. Und es gibt wirklich auch, glaube ich, keine einzige Überraschung, oder wenn man so möchte, in diesem Sinne. Wenn man den Animationsfilm gut kennt, weiß man ganz genau, was passiert.
Schade.
hat mich aber überhaupt nicht gestört.
Also ich bin richtig zwiegespalten aus diesem Film gekommen, der sich für mich einfach wie ein einziges Déjà-vu angefühlt hat. Gerade weil ich auch wirklich am Wochenende vor dieser PV mir halt nochmal den Originalfilm angeschaut habe. Und es ist alles toll gemacht. Also das will ich auch wirklich nicht abstreiten. Man sieht auch, dass die viel so mit echten Props gearbeitet haben, dass sehr,
Kostüme,
sehr viele
Waffen,
der Kulissen
Sets,
wirklich auch handgemacht sind und die Kostüme, das ist auch alles irgendwie wirklich toll gemacht. Auch die Landschaften, selbst das CGI der Drachen, das sieht wirklich
gut
aus.
Also vor allem, ich war wirklich baff, gerade die Interaktion zwischen menschlichen Figuren und Drachen betrifft. Also das haben sie wirklich derartig gut gemacht. Immer wieder solche Momente, wo man irgendwie sieht, okay, die berühren sich gegenseitig oder irgendwie der eine fässt den anderen an oder der Drachenkopf kommt irgendwie unterm Arm durchgekrochen oder irgendwie sowas. Und es verkauft das einfach so derartig gut. Da war ich echt, echt baff.
Aber das haben sie ja schon mal unter Beweis gestellt. Hast du mal das Promomaterial zum zweiten Teil gesehen, wo du Kit Harington gemeinsam mit Ohne Zahn, diesem Nachtschattendrachen, siehst? Die hatten so Fake-Bewerbungsvideos gemacht, so Kit Harington spricht für den Film vor und Ohne Zahn kommt ständig ins Bild und stört ihn irgendwie dabei. So. Und da hatte ich schon das Gefühl, okay, vermutlich ist es das gleiche Team, was sie damals genutzt haben, was sie jetzt auch für diesen Film verwendet haben. Weil ja, diese Interaktionen fühlen sich sehr realistisch an. Ich finde auch, die Drachen haben diese nötige Gravitas und Schwere, die ich irgendwie so für so große Fantasy-Monster in so einem Film einfach haben möchte.
Und sind tatsächlich auch so designt, dass sie halt einfach realistischer aussehen als im Animationsfilm. Vielleicht mit dem Unterschied oder dem einzigen Ausnahme ohne Zahn, der tatsächlich ja fast genauso aussieht wie im Animationsfilm und daher fast so ein bisschen raussticht. Also wenn man möchte, negativ, aber ich fand es jetzt auch nicht schlimm.
Also der dicke Drache sieht zumindest auch sehr ähnlich aus.
Ja, genau, aber trotzdem hat er halt so eine Textur oder so und so hinbekommen, dass es halt aussieht, jetzt könnte es ein echtes Tier sein, auch wenn es natürlich nicht fliegen kann, so ein riesiger, fetter Drache mit so kleinen Hummelflügeln. Aber ja, genau, es ist so, sorry, ich habe mich schon wieder unterbrochen.
Nee, alles gut, wie gesagt, ich möchte ja so ein bisschen vorausschieben, dass ich das, was mir dieser Film geboten hat, schon wirklich gut fand. Ich muss zum Beispiel auch sagen, Mason Thames, allein vom Look her, perfekt gecastet. Mhm. Also dann, wenn er dann wirklich da auch in diesem Kostüm ist und das hier so macht, wirklich.
Und diese Trampeligkeit der Figur oder und trotzdem liebenswürdig und so, das hat er schon echt gut, ne?
Also gut, das fand ich gut. Ich fand auch Nico Parker als Astrid hat mir gut gefallen. Mhm. Ich fand da sogar, dass sie versuchen in diesem Film jetzt noch so ein bisschen mehr, sie ist im Original schon so verdammt badass, aber sie muss jetzt noch einen Zacken mehr badass sein. So. Und deswegen schiebt man da noch so ein bisschen was rein. Da war ich dann an so einem Punkt, wo ich dachte, okay, gut, das hätte ich jetzt nicht noch zusätzlich gebraucht. Ich war trotzdem, also ich bin aus dem Film rausgekommen und habe mir gedacht, so, ja, wieso? Wieso gibt es diesen Film? Also ich verstehe, dass man damit wahrscheinlich einen Haufen Kohle machen wird, weil der startet jetzt auch gut außerhalb größerer Konkurrenz irgendwie. Gut, vielleicht ist Lilo und Stitch dann noch so ein bisschen irgendwie drin, aber das ist für mich so ein Film, der ist aus drei Gründen gemacht. Zum einen Geld, zum anderen, weil man sagt, viele Leute sind ja bei diesen Punkten, ja, Animationsfilme gucke ich nicht. Und den kannst du noch so viel erzählen, wie toll Animationsfilme sein können, wie schöne Geschichten die auch erzählen. Die gucken das einfach nicht. Und zusätzlich ist es dann noch, ja, das Original, der ist ja schon so alt. 2015, so alte Filme gucke ich nicht.
2010.
Also, 2010, genau, 15 Jahre alt. Ja. Deswegen gucke ich nicht. Das sind so für mich so die drei Gründe zu sagen, okay, wir brauchen jetzt schon einen Live-Action-Remake von How to Train Your Dragon, weil, also, sorry, ich finde das Original einfach so fantastisch und es gibt halt einfach so diese Momente aus dem Animationsbereich, die kannst du nicht drüber bringen ins Live-Action-Ding. Gerade halt auch diese Figuren, so diese Wikinger sind natürlich auch irgendwie so unproportional, sehr viel größer. Und da hatte ich hier manchmal so das Gefühl, ja, das wirkt schon so ein bisschen plump. So, das wirkt wie super professionelle Cosplayer, die versuchen mir Drachenzähm leicht gemacht zu zeigen.
Im Animationsfilm ist natürlich die Diskrepanz zwischen Hicks Größe und dem der Wikinger nochmal deutlich krasser einfach. Du hast halt diesen ganz, ganz schmalen, ganz kleinen Wikinger und das ist jetzt hier normal Vater und Sohn, aber dadurch ein bisschen einfühlbarer vielleicht. Mhm. Aber ihr habt den jetzt gerade gesehen, ich nicht, also das Original jetzt nochmal. Mhm. Ich habe die ganze Zeit überlegt, was sind denn für mich die Unterschiede? Und ich hatte das Gefühl, dass die Live-Action-Verfilmung jetzt etwas düsterer ist, etwas ernster.
Ja.
Würdet ihr das unterschreiben?
Ich meine, alleine dadurch, dass der Film halt einfach in Live-Action natürlich irgendwie viel düsterer wird, gerade das Finale mit diesem riesigen Drachen und der Schlacht und wenn Menschen sterben oder getötet werden oder Häuser in Flammen aufgehen, das wirkt natürlich alles ein bisschen ein bisschen düsterer. Und natürlich muss man ja nur auf die FSK-Freigabe schauen. Der neue, also der Realfilm ist ab 12 Jahren freigegeben, das Original ab 6 Jahren. Ja. Und es ist ja nicht so, dass die FSK wird ja nicht strenger im Laufe der Jahre, sie wird ja eigentlich eher ein bisschen legerer, was so die Altersfreigaben betrifft.
Also
alleine das zeigt das ja schon ziemlich.
Gerade so der Einstieg, wenn Storf Berg zum ersten Mal angegriffen wird, dachte ich schon, ich würde auch einen Hass auf die Drachen haben. Also ganz sicher, wenn halt jedes Mal ein Drittel des Dorfes irgendwie in Flammen aufgeht und alle Schafe geklaut werden, wer würde da nicht zur Axt greifen?
Ja, ich finde es tatsächlich auch. Also ich sehe, Sebastian, deine Argumente auch total. Wie gesagt, es ist wirklich fast genau derselbe Film, aber mich hat es echt gar nicht gestört. Aus mehreren Gründen. Einmal zum Beispiel finde ich es halt eben doch auch irgendwie spannend, das jetzt nochmal in Live-Action zu sehen, weil es halt eben auch irgendwie nochmal so ein bisschen eine düstere, vielleicht ein bisschen reifere, erwachsenere Note auch irgendwie gibt. Alleine dadurch, dass wir halt eben da die menschlichen Figuren sehen und die in Anführungszeichen realistischen, echten Drachen und sowas. Und tatsächlich finde ich aber das mit dem, was du vorhin gesagt hast, mit dem Argument des Alters des Films, ist tatsächlich, finde ich, nicht komplett von der Hand zu weisen. Weil so sehr ich den alten Film auch liebe, 15 Jahre sind für einen Animationsfilm eine lange Zeit. Weil sich in dieser Zeit, und gerade in dieser Zeit hat sich einfach unglaublich viel getan, halt in technischer Hinsicht. Und er sieht ehrlich gesagt schon ein bisschen alt aus mittlerweile. Und nicht mehr das so gut wie die beiden anderen Filme. Oder die beiden anderen Drachenzähmfilme, die halt wirklich, und die sind ja, glaube ich, 2014 und 2019 oder sowas entstanden. Und da gab es wirklich halt so einen Punkt irgendwann ab, wo halt einfach sich echt nochmal wahnsinnig viel getan hat. Und der sieht immer noch super aus. Das ist ja auch zum Beispiel Roger Deakins, der ja die Kameralegende schlechthin, Oscars unter anderem für Blade Runner und 2049 und 1917. Er war ja da als visueller Berater tätig und hat dann irgendwie auch, ich habe da mal irgendwas auch drüber gelesen, er hat da super viel den auch irgendwie so beigebracht über Licht und hat auch mal Schatten zulassen. Und vorher, wenn man sich zum Beispiel sowas wie Toy Story oder sowas, die ersten beiden Toy Story-Filme anschaut, die sind komplett in so 100% ausgeleuchteten Räumen finden die halt statt. Und Drachenzähmen, der erste, ist einer der ersten Animationsfilme überhaupt, wo es mal sowas wie Licht und Schatten oder wo mal so nur so eine Fackel oder ein Lagerfeuer irgendeine Szene erhält oder sowas. Und deswegen auch alleine sieht der schon echt noch gut aus für einen 15 Jahre alten Animationsfilm. Aber er ist halt 15 Jahre alt. Und von daher habe ich das tatsächlich so ein bisschen fast, um halt den Begriff aus dem Videospielbereich zu verwenden, wie so ein Remaster eher verstanden. Das ist ein Remake, klar, so kann man es nennen. Man kann es aber auch einfach ein grafisch aufpoliertes Remaster nennen, weil es halt eben auch wirklich fast genau derselbe Film ist. Sie versuchen halt wirklich auch nicht viel zu machen, jetzt irgendwie komplett umzukrempeln oder irgendwelche neuen Handlungsstränge einzubauen oder sowas mit so minimalen Änderungen. Aber vor allem halt eben optisch halt eben aufpoliert und das hat mir völlig gereicht. Und mich hat das einfach echt beim erneuten Schauen wieder richtig begeistert und ich würde sogar fast sagen, dass ich den jetzt lieber mag als einen Animationsfilm. What? Ich weiß, skandalös. Schickt eure Hassmails bitte an Sebastian oder so. Ich weiß, damit lehnt man sich immer ganz weit aus dem Fenster. Das Remake kann doch nicht besser als das Original sein.
Das ist absolut diskutabel, weil es gibt, glaube ich, genügend Remakes, die wirklich auch besser sind als das Original.
Und für mich zählt dieses auf jeden Fall auch dazu. Also, und tatsächlich halt eben, weil es eigentlich fast genau derselbe Film ist und weil diese neue Version aber jetzt halt eben auf dem neuesten Stand der Technik ist und halt eben noch so ein paar kleine, feine Verbesserungen halt auch vorne, wie zum Beispiel so eine Figur wie Astrid ein bisschen runder zu machen, ein bisschen mehr auszubauen, um vielleicht auch ein bisschen besser vorzubereiten auf ihre Rolle dann in den späteren Filmen. Ein zweiter Realfilm ist ja schon angekündigt für 2027.
Es gibt aber auch Verschlechterungen. Also es gibt nicht.
Moment.
Was willst du damit sagen? Also ich habe zum Beispiel bei den Flugszenen hatte ich ein bisschen Probleme. Mhm. Die sind einerseits wahnsinnig toll, wie so eine Achterbahnfahrt wirklich in Szene gesetzt, gerade wenn du in die POV wechselst und dann mit den Figuren Richtung Meer irgendwie runtersaust. Aber das ist manchmal ganz schön verschwommen, weil ich glaube, dass es relativ schwer zu animieren war.
Es ist auf jeden Fall so, dass die nicht so klar lesbar sind. Das habe ich auch gedacht, jetzt, als ich den Film gesehen habe. Auch gerade beim zweiten Mal, dann, wo man irgendwie schon so ein bisschen diese gestochen, scharfen, ohne Bewegungsunschärfe quasi Animationsfilm-Sequenzen irgendwie doch.
Ja gut, aber Stefan hat sich ja schon selbst beantwortet, ne? Weil ich meine, du hast Mason Thames als Mensch auf einem animierten Drachen so. Das kannst du halt nur bis zu einem gewissen Grad so machen. Da wird vermutlich Game of Thrones viel geholfen haben, weil da durfte die Khaleesi ja auch viel auf ihrem Drachen reiten und aber bin ich auch bei dir. Also ich meine, ich fand schon diese Flugsequenzen im Animationsfilm sind ja der Hammer.
Und ich
ärgere mich bis heute, dass ich den Originalfilm damals nicht im Kino geguckt habe, weil ich habe den wirklich erst dann irgendwie ein Jahr später gesehen und dann die Nachfolgefilme im Kino geschaut. Und da hatte ich mich hier auch am meisten drauf gefreut und ich finde, viele dieser Sequenzen funktionieren auch im Live-Action-Bereich wirklich gut. Aber wie Stefan schon richtig meint, zwischendurch merkst du dann halt, okay, der Drache fliegt jetzt so schnell, die Kamera kommt gar nicht hinterher und deswegen erkennen wir halt zum Glück auch nicht, dass da gerade Pixelman auf einem Pixeldrachen reitet.
Nee, das wäre aber schon was auch, vielleicht auch gerade ist es nur so ein Geheimnis, wo man einfach, wo sich die Kamera vielleicht einfach ein bisschen weniger schnell bewegen muss oder so. Mhm. Oder wenn man dann noch, wenn sie vielleicht den zweiten Teil jetzt machen, noch ein bisschen mehr sich zutrauen oder mehr Zeit haben, mehr, weiß ich, haben, die Technik besser raus haben, wo man auf jeden Fall noch ansetzen könnte, das stimmt schon. Genau. Aber gerade von diesen, es gibt ja so eine Handvoll von den Szenen, die irgendwie in Erinnerung bleiben aus dem Animationsfilm. Das ist halt zum einen dieser erste Flug von Ohnezahn und Hicks. Und es gibt aber zum Beispiel auch zum Beispiel das Kennenlernen, wo sie beide so in den Sand malen und sowas. Das fand ich auch so bezaubernd jetzt in dem Animationsfilm wieder. Oder den ersten Flug mit Astrid, wo sie dadurch so durch die Wolken und im Sonnenuntergang und sowas. Wirklich echt toll wieder gewesen.
Julius, nee,
wirklich. Das ist auch super. Ja. Aber also ich muss zum Beispiel sagen, was mich irgendwie echt gestört hat, war die Tatsache, dass sie die Gags überhaupt nicht angepasst haben. Mhm. Das ist teilweise wirklich 1:1 einfach die gleichen Gags aus dem Animationsfilm gewesen sind. Und gerade im Animationsfilm, der zugegebenermaßen ja wirklich auch ein bisschen mehr Richtung Comedy gehen möchte, der hat natürlich trotzdem auch immer noch so seine düsteren Momente. Ja, ja. Da werden Leute halt auch verstümmelt und verlieren ihr Bein und keine Ahnung was. Und bei dem Film immer dann, finde ich, wenn sie versucht haben, so Comedy zu machen, hat es für mich nicht so ganz geklappt. Mhm. Ja, gerade zum Beispiel
ich meine, alleine der Brusthut, ne? Also der Brustpanzerhelm.
Aber zum Beispiel auch so jemand wie Grobian, der hat ja auch, ich glaube, sein rechter Arm fehlt oder sein linker Arm fehlt und er benutzt halt unterschiedlichste Prothesen. Da ist dann mal eine Axt als Prothese oder ein Hammer oder irgend so ein
Daumen, der nach oben zeigt.
Genau. So. Und mit solchen Sachen kannst du natürlich im Animationsbereich viel mehr spielen und das viel natürlicher rüberbringen als jetzt in so einem Live-Action-Fantasy-Ding. Und das hatte ich halt sehr, sehr häufig, wenn ich mir den Originalen anschaue, kann ich wirklich herzlich lachen und ich bin auch jemand, der lacht dann auch wirklich laut. So, hier saß ich die ganze Zeit so da und habe mir gedacht, ja.
Vielleicht liegt es auch daran, dass sich halt dann die Gags irgendwie schon abgenutzt haben. Aber ich sehe schon auch, dass so einige von denen halt, wie eben der besagte Brustpanzer-Gag oder was ich zum Beispiel halt eben auch fand, ist das mit diesem, was ja mehrmals vorkommt, mit so diesem hier, du zeigst gerade auf alles von mir. Mhm. Also irgendwie das ist auch so ein Spruch, der irgendwie sich so nicht so richtig passend angefühlt hat.
Der hat sich auch sehr gemein tatsächlich irgendwann angefühlt. Also
gut, aber das ist ja schon im Original.
Ja, der ist schon im Original, aber hier hat er sich nochmal fieser irgendwie angefühlt, weil er so oft gebracht wird einfach.
Aber die bringen ihn im Original.
Im Original auch.
Ja. Die bringen ihn im Original, glaube ich, 3-4 Mal.
Ja, von Gerard Butler gibt es auch dieses Stand-Up-Programm, was er ja nachher dann in der Arena aufführt, wo er sich über Hicks die ganze Zeit lustig macht. Ist das im Original auch drin?
Ja.
Boah, das fühlt sich so fies an. Ich glaube, das fühlt sich nochmal einen Ticken gemeiner an, weil es jetzt halt mit echten Schauspielern besetzt.
Aber vielleicht ist das auch so irgendwie wieder so eine neue Nuance, die dann ja noch reinkommt. Also es gibt auch, aber da bin ich auf jeden Fall auch bei dir. Es gibt so ein paar Gags, die sie übernommen haben, die entweder weil sie übernommen sind 1:1 oder weil sie vielleicht in Live-Action noch nicht so gut funktionieren, halt nicht ganz so zünden.
Und ich muss tatsächlich auch sagen, und das fällt für mich mittlerweile, und das ärgert mich so, aber das fällt für mich immer schwerer und schwerer ins Gewicht. Wir haben den auf Deutsch geguckt in der TV. Und klingt jetzt wieder so überheblich, ich gucke alles immer nur in englischem Originalton, der feine Herr mit dem kleinen Finger nach oben.
So sind wir.
Aber genau, so sind wir. Wir sind Cine-Snobs. Nee, aber ich weiß nicht, das fühlt sich für mich mittlerweile sehr, sehr hölzern teilweise an und gerade so auch dann so junge Darsteller, wo du dann natürlich wahrscheinlich hoffentlich auch junge Synchronsprecher dir ranholst, haben nicht das gleiche Level wie jetzt der Synchronsprecher von Gerard Butler, der dann natürlich trotzdem immer noch auch so dieses tiefe, grummelige so in diese Rolle mit reinbringt, während die Kids halt sehr glatt und sehr sauber klingen und das ist dann halt einfach was, wo ich dann tatsächlich immer so ein bisschen nahe sitze.
Ich habe den Original ja auch, glaube ich, nur in Deutsch geguckt. Mhm. Und die haben da eine ganz besondere Sache, die jetzt hier im neuen Teil nicht ist. Mhm. Und zwar der norddeutsche Akzent. Der fehlt mir unglaublich tatsächlich.
Oh, geil. Wir haben nicht alle so einen Hamburger Akzent. Genau, ne? Ja, genau. Oh, da kommen die Drachen. Ne? Da musst du aufpassen.
Ich dachte im Schottischen, was die
genau, ja.
Ach, im Original.
Okay,
haben,
das ist schon ein bisschen geil.
Aber richtig, da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Aber ich glaube, ein bisschen, glaube ich, bei Teil 2 und Teil 3, aber nicht mehr.
Vielleicht haben sie es tatsächlich so ein bisschen runtergeschraubt. Ja. Irgendwie. Aber gerade so Grobian definitiv extrem.
Ich glaube, das wäre vielleicht dann auch zu viel des Guten.
Das
kannst du für uns Nordleuchten alle irgendwie, wir finden das lustig und alle anderen denken sich, ich meine, haben die das nicht bei dem Ted-Film hier, dem Seth MacFarlane-Film auch so gemacht, dass sie dann, nachdem der Film rauskam, gab es ja nochmal unterschiedliche Versionen, wo Ted, dieser sprechende Bär, dann glaube ich auch Berlinerisch spricht.
Wirklich?
Und ich meine, es gab auch noch eine Version, wo er so einen bayerischen Akzent hat.
Ist ja wie bei den Asterix-Comics.
Ja, genau. So, und wie gesagt, wir haben in Deutschland eine wahnsinnig tolle Synchronkultur, so, und das ist ja auch wirklich toll, aber ich glaube, ich habe mir das einfach mittlerweile so sehr abgewöhnt, dadurch, dass du ja auch viel durch Streaming-Anbieter einfach wunderbar mit Untertiteln, allem Pipapo drum und dran, dass ich es lieber mag, und hier hat mir das gefehlt, weswegen ich sogar tatsächlich, wenn der irgendwann im Streaming rauskommt, mir den nochmal angucken würde im Original, einfach um das so ein bisschen zu haben.
Kann ich empfehlen. Also die eine Pressevorführung, die ich gesehen habe, die war auch im Original und alleine wegen Gerard Butler lohnt sich das, weil der halt wirklich natürlich auch einfach da die, so wie man halt seine Stimme kennt, wenn man halt ihn ab und zu im Original guckt und mit diesem fetten schottischen Akzent und halt eben auch wegen Nick Frost, weil der natürlich auch nochmal irgendwie einen anderen, peppert im Original und so. Ja, kann ich empfehlen.
Ja, will ich auch machen, aber wie gesagt, am Ende des Tages ist es für mich halt wirklich, ich kenne den Film schon, ich habe ihn schon gesehen und in meinen Augen habe ich ihn auch einfach besser gesehen, weil er für mich jetzt auch so denn in Animationsform als lustiger Film, der trotzdem auch immer noch ernste Momente mit reinbringen kann, was du ja auch schon am Anfang meintest, ne, dass es halt ein Animationsfilm ist, der nicht so explizit für Kinder ist, wo du, wenn du den mit Kindern guckst, wahrscheinlich schon hier und da auch bestimmte Dinge vielleicht auch dann ansprechen musst oder weil dann Nachfragen kommen oder so, ne? Das ist jetzt nicht so weichgespülte Kinderunterhaltung. Bin ich mit dem hier einfach nicht so ganz warm geworden.
Wollen wir weitermachen mit Sachen, die eingeschaltet haben?
Ja, na komm bitte, komm, hau raus, hau raus.
Genau, also wir müssen ja nochmal festhalten, ich glaube, die Handlung und so weiter, damit wir das jetzt nicht nochmal auswälzen müssen, die finden wir alle toll. Das ist wirklich eine tolle Grundhandlung, wir mögen alle das Original.
Und ich möchte dazu nur noch schnell sagen, du darfst gleich, was ich auf jeden Fall auch, ich habe tatsächlich jetzt beim Anschauen und wie vielleicht dadurch, dass es irgendwie doch so ein bisschen anders präsentiert wurde, halt wieder irgendwie gemerkt, wie gut eben diese Handlung eigentlich ist und wie clever die auch konstruiert ist und wie gut es einfach auch, wie dieses Kennenlernen von Ohne Zahn und Hicks mit dem Drachentraining ineinander greift und wirklich alle Elemente sich halt einfach so eine wunderbare, Kombination einfach
da
ergeben.
Da sind so viele wunderbare Momente drin. Du hast ja die Teamarbeit, die halt hervorgehoben wird, dass man alleine gewisse Ziele nicht schaffen kann und nachher sind ja auch beide verletzt und trotzdem oder beide haben ein Handicap und trotzdem funktionieren sie zusammen irgendwo. Ja. Du hast diese Vater-Sohn-Dynamik, die wunderbar funktioniert.
Mit ihren Auf und Abs und sowas, genau.
Du, ich finde auch die kleine Gruppe in dem Training finde ich toll. Ja. Also ich meine, du hast, ich weiß jetzt alle nicht beim Namen hier, diesen Fischbein, der so ein fotografisches Gedächtnis hat, was jeden Drachen angeht.
Der ist doch 1A, der Typ aus GOT. Wie heißt er? Der Mönch da.
Ja, genau. Der halt wirklich irgendwie alles weiß und halt der auch wirklich total fasziniert ist. Dann hast du diese Zwillinge.
Raffnus und Taffnus,
die hier auch funktionieren, und dann hast du hier Rotzbacke und Astrid und so. Und finde ich auch toll vom Casting gemacht.
Wahnsinnig.
Also hier
gut.
Der Junge aus Deadpool 2.
Ja, der spielt ja den Fischmann.
Julian Dennison ist mit dabei und so. Also, es, wie gesagt, so vom Casting her passt es und sie dadurch glaube ich, dass du halt auch wirklich den Schöpfer vom Original hier halt wieder mit dabei hast, hatte sie auch gesagt, ja, okay, sorry. Wir haben doch schon das perfekte Drehbuch geschrieben. Was soll ich denn daran jetzt eigentlich noch ändern? Deswegen ist die Story natürlich auch eine wirklich schöne Heldenreise, die aber auch alle anderen Nebenfiguren trotzdem gleichberechtigt mitzieht. So, natürlich tauchen die nicht alle immer wieder zum gleichen Zeitpunkt auf, aber die sind auch Teil dieser Story, Teil dieser Heldenreise.
Und spätestens im Finale bekommen sie halt sozusagen genau, auch alle ihre Rolle oder füllen halt alle ihre wichtige Rolle aus und so. Ja, das ist schon, wirklich eine
und
tolle.
Und ich fand's schon im Animationsfilm immer toll, dass die Drachen dann auch perfekt abgestimmt sind, so auf ihre Reiter und so. Das ist natürlich auch so ein bisschen so diese Komik, so, aber das fand ich sehr schön. Aber wir wollen jetzt endlich ein bisschen mehr rumnörgeln.
Als kleiner Punkt tatsächlich hatte ich das Gefühl, dass die, auch wenn die wunderschön teilweise animiert ist, die Interaktion zwischen den Animationsfiguren und den Schauspielern nicht immer hundertprozentig gestimmt hat. Also dass sie teilweise so ein bisschen aneinander vorbeigeschaut haben. Was einfach sein kann, wenn man versucht halt alte Szenen zu kopieren und dann den Drachen da an die entsprechende Stelle setzt, die Szene aber schon vorgedreht ist und der Junge halt etwas höher schaut, dann wirkt das halt unnatürlich. Und das hast du im Animationsfilm halt nie, weil das perfekt ausgerichtet ist.
Gut, ich weiß nicht, also es kann natürlich sein, mir ist es nicht aufgefallen und ich glaube aber ehrlich gesagt, dass wir da mittlerweile auch mit der Technik weit genug sind. Wir haben doch immer diesen Tennisball dann da oder so am Set normalerweise. Beziehungsweise glaube ich, dass sie in diesem Fall halt eben tatsächlich, so wie Sebastian vorhin schon meinte, halt echt so Drachenpuppenköpfe oder Drachenkopfpuppen oder wie auch immer.
Wie gesagt, man hat es ja bei den Behind-the-Scenes-Sachen zu Game of Thrones gesehen, wenn Emilia Clarke irgendwie so einen grünen Drachenkopf in der Hand hat oder im Arm hat und so. Ja.
Und deswegen hat mich das zumindest in allen Szenen halt wirklich die Illusion für mich halt eben gestimmt.
Und das Zweite, und das hat mich tatsächlich ein bisschen mehr gestört, was so ein bisschen damit zu tun hat, dass sich der neue Film etwas realistischer anfühlt, etwas geerdeter, etwas düsterer irgendwo, ist nachher das große Finale und der Abend, an dem die neuen Drachen gezähmt werden, quasi. Dass die im Endeffekt nur ein paar Stunden dafür Zeit haben und dass das reicht, um die Drachen halt beizubringen, weil das innerlich halt so ultra gute Tiere sind, dass man auf denen reiten kann und sie gehorchen.
Obwohl sie seit Jahren in diesen Käfigen gezüchtet
genau, und richtig. Und sie ja eigentlich auch eine Königin haben, der sie ja eigentlich gehorchen müssen. Irgendwo.
Gut, ich meine, das Gute ist tatsächlich ja, man kann den Film einfach, man kann alles entschuldigen einfach in dem Remake an allen Rumnörgeleien, die es so gibt und allem Nitpicking, was man da machen kann, man das ja beim Animationsfilm genauso. Was wollt ihr denn?
Ich wollte gerade sagen, ja, also das ist, ja, also ich verstehe den Punkt total, weil ich meine, die Reise, die Hicks durchmacht, um irgendwie endlich mal einen ordentlichen Flug mit ohne Zahn hinzukriegen, ist ja auch eine sehr, sehr lange und alle anderen sind dann husch, husch, fertig.
Schaffen sie
ja,
quasi von einer Nacht,
Die sind halt deutlich talentierter als Hicks, das muss man einfach mal sagen.
Oder so.
Ich meine, was ich immer spannend fand, und das ist ja auch im Original so, es wird ja schon eigentlich so ein bisschen suggeriert, die Königin, der König, also wenn man das zumindest im Original, das den Animationsfilm schaut auf Englisch, wird halt auch das gar nicht geschlechterspezifisch so hingerichtet. So, hier jetzt wird halt so ein bisschen mehr, oh, das ist ja wie bei den Bienen, die Bienenkönigin und so. Aber ich hatte zumindest im Animationsfilm mal so das Gefühl, dass die Drachen selber auch ja eher wie gezwungen sind, eigentlich die Königin zu füttern und zu bedienen. Und so nach dem Motto, naja gut, was ist denn das kleinere Übel? Ja komm, dann lassen wir einfach die dicken Wikinger auf uns reiten und dann passt es schon. Also um eine Erklärung zu finden, warum es letztendlich einen Abend dauert, dass dann alle auf einmal auf Drachen raufspringen und durch die Gegend flattern, aber... Ja.
Aber das ist doch genau dasselbe. Also es ist mit den Bienen und sowas oder das, den Vergleich, der wird doch, glaube ich, im Animationsfilm auch gezogen. Oder was meinst du jetzt?
Nee, ich meine nur, dass ich glaube, es wird kein Geschlecht dem großen bösen Drachen am Ende beigefügt, einfach weil das Englische dann natürlich.
Ist das mit dem Alpha? Kommt das erst im zweiten Teil oder ist das oder wird das?
Nee, das sagen sie hier, glaube ich, dann auch schon.
Ja, okay, das war ich mir nämlich nicht sicher. Also irgendwie mit dem Alpha, das kommt auf jeden Fall nochmal. Das ist sowieso auch eine Sache. Die ich zum Beispiel auch der Animationsfilm-Trilogie vorwerfen würde, es ist tatsächlich so ein bisschen redundant teilweise von Film zu Film. Also du hast im zweiten Fall nochmal so einen riesigen Alpha-Drachen und dann hast du im Teil 2 und Teil 3 quasi denselben Bösewicht, nämlich so einen bösen Drachenreiter oder einen bösen Drachenjäger, der sozusagen das böse Gegenstück zu Hicks halt ist und halt irgendwie so ein mit brutaler Gewalt, die nicht mit Liebe die Tiere unter seine Kontrolle zwingt. Und das zum Beispiel finde ich aber auch was, wo man dann halt eben, wenn tatsächlich noch ein zweiter und ein dritter Realfilm kommen sollten, vielleicht so ein Punkt wäre, wo man tatsächlich ansetzen könnte und das vielleicht mal ein bisschen ändert oder dann neue Bösewichtfigur oder sowas vielleicht.
Das wünschst du dir, aber es wird einfach das gleiche Drehbuch genommen.
Ja, na klar. Also die werden da jetzt auch halt keinerlei Kreativität.
Moment, da muss ich einhaken. Oh, ich hab ja schon ein Interview gehabt mit
Dino Ja, Gross. Natürlich werden die dir erzählen, was sie alles Tolles neu machen.
Also er hat gesagt, also seine Idee ist tatsächlich, das genauso zu machen bei Teil 2, wie jetzt gerade bei Teil 1. Also er nimmt die besten Teile des Animationsfilms, und setzt die 1:1 um und verbessert halt eben das, was ihm nicht mehr so gut gefällt und so, so wie er es im Prinzip ja jetzt hier auch gemacht hat. Also, glaube ich, kann man ja so sagen. Also, er hat so ein paar Sachen halt eben verbessert, die ihn vielleicht auch gestört haben und so. Und dann hat er aber tatsächlich auch gesagt im Interview, ob das nun stimmt oder nicht, wissen wir natürlich nicht. Wenn das Echo sein sollte, hier werktreu und so, schön und gut, aber macht doch bitte mal lieber was Neues von den Fans oder vom Publikum, dann wäre er auch bereit, sozusagen mal eine neue Geschichte zu erforschen.
Und hätte man das jetzt nicht gleich machen können?
Nein, ich glaube, die Idee war erstmal, dass man jetzt erstmal versucht mit dem 1:1 oder fast 1:1 Remake und halt irgendwie quasi wirklich genau dasselbe. Zumal man jetzt ja auch gerade wieder sieht, ich meine, schau dir Schneewittchen an, schau dir Lilo und Stitch an, was die auf den Deckel bekommen haben, weil sie es gewagt haben, mal mehr und mal weniger irgendwie vom Original abzuweichen.
Hat Lilo und Stitch so viel auf
den Deckel bekommen? Ja, total. Ja? Also es wird total, also ich hab das Remake nicht gesehen, aber und dann, was ich gehört habe, ist es wohl so, dass da zum Beispiel so die Darstellung von so Konflikten zwischen den Geschwistern oder halt irgendwie auch mit dem Gesetz oder mit den Alien-Jägern, die dann da auch auf die Erde kommen und sowas, alles so ein bisschen verharmlost wird. Auch weil es halt einfach vielleicht in Live-Action sonst auch eher auf einer FSK 12 rausgelaufen wäre, wenn da irgendwelche Alien-Jäger mit Laserpistolen auf Menschen schießen oder sowas. Und bei Schneewittchen, klar, der Film ist ja 100 Jahre alt fast, der Zeichentrickfilm, dass man da halt eben versucht, ein bisschen was zu ändern oder das ein bisschen zu modernisieren, ist ja eigentlich nicht überraschend. Und das hat ja schon vornherein für einen riesen Shitstorm gesorgt, den vor allem die arme Rachel Zegler bekommen
hat. Aber das ist halt...
Lange Rede, kurzer Sinn ist, was ich sagen wollte ist, ich verwundert mich nicht, dass man bei diesen Realfilm-Remakes erstmal auf Nummer sicher geht und erstmal sozusagen wirklich sich sehr nah dran hält. Bevor man halt irgendwie dann sich schon irgendwie wieder den Groll der Fans auf sich zieht, wenn man halt irgendwie was ändert.
Ja gut, aber ich glaube, ich glaube, egal wie du machst es falsch.
Irgendjemand wird immer was zu meckern
haben. Weil irgendwer wird immer was zu meckern haben, aber ich finde, vor allen Dingen, das ist ja hier auch, das basiert ja eigentlich auch auf einer Buchreihe, ich weiß gar nicht, wie viele Bücher es da gibt. Und
ich glaube, da hatte man nicht viel zu tun. Ne?
Ich glaube auch nicht, aber ich finde ja gerade so diese Welt von Drachenzähmen leicht gemacht, die gibt ja so viele Ansatzmöglichkeiten, dass du einfach sagst, ja okay, wir wollen das irgendwie in diesem Universum spielen lassen, aber wir machen so wie die Fallout-Serie jetzt, sag ich mal so. Mhm. Ne? Wir haben diese Fallout-Spiele, aber wir nehmen nicht einfach eine Story von irgendeinem, sondern wir setzen das anders um und trotzdem ist noch irgendwie Fanservice da und so, weil wie gesagt, mir gibt dieser Film halt einfach nichts.
Ich hätte mir zumindest einen anderen Regisseur gewünscht, muss ich sagen. Also ich finde ich mag Dean DeBruh, aber das ist mir einfach wirklich zu nah am Original, zu oft kopiert. Alles ist ja toll. Wenn ich den jetzt noch mal als Anime sehen würde, würde ich den auch wahrscheinlich eine gute Note geben, weil die Handlung immer noch gut ist. Aber es ist halt zu wenig neu.
Ja, aber zum Beispiel, wenn du sagst jetzt Anime, dann hast du vielleicht irgendwie so, dann hast du dann schon wieder die Möglichkeit, so einen total verrückten Stil mit reinzubringen, oder?
Aber würden sie halt nicht machen, ne? Weil das ist ja, du hättest ja den Realfilm jetzt auch irgendwie ganz anders machen können.
Ja,
aber haben sie
ich
halt
finde,
nicht.
Ja, aber und, ne, und da sind wir halt irgendwie so allgemein an diesem Punkt, wo wir gerade auch in so einer komischen Phase von Hollywood sind, so viel wird irgendwie neu aufgekocht und dann denke ich mir auch immer so, muss das sein? Habt ihr keine neuen Ideen mehr oder könnt ihr nicht, wenn ihr schon irgendwie meint, ihr müsst das nochmal als Grundlage nehmen, dann doch irgendwie versuchen, mich dann noch so ein bisschen zu überraschen, weil mich zieht sowas. Und ich bin ganz ehrlich, wenn ich es nicht für die Arbeit hätte gucken müssen, das klingt jetzt wie, hätte ich mir diesen Film im Kino nicht angeschaut.
Ja.
Und so geht es mir mittlerweile mit sehr, sehr vielen, gerade auch von diesen Live-Action-Remakes, weil und da, finde ich, steckt das größte Problem. Du hast halt immer dieses Ding, Animation kann so viel mehr noch machen, als du Live-Action-mäßig in der Lage bist. Weil du natürlich durch Animation mit Proportionen ganz anders zum Beispiel umgehen kannst. Du kannst Expressionen, also die Mimiken und Gestiken ganz anders aussehen lassen. Gerade wenn wir jetzt auch Anime nehmen oder so, ja, ne, wenn dann ja. die großen Augen und sowas alles kommen. Da sind natürlich Hürden, die kriegst du im Live-Action-Bereich gar nicht
halt,
überwunden.
Wenn man es halt eins zu eins übernehmen will, ne? Oder wenn man halt eben auch dieselbe Art von Cartoonigkeit oder Slapstick, ich weiß nicht, Cartoonigkeit ist glaube ich kein Wort, egal.
Das ist egal, wir erfinden
oder Slapstick oder was auch immer halt
die
eben
sind
haben.
Sind ja die Cinesnobs, wir erfinden einfach Wort.
Wenn du das genauso haben willst, dann geht es natürlich nicht. Dafür aber ist halt eben ja, was halt eben das ein echtes menschliches Gesicht sozusagen halt eben darstellen kann halt eben, wird nie ein Animationsfilm oder sowas halt irgendwie abbilden können. Genauso wenig, das war ja zum Beispiel auch eine Sache, die mich an diesem die Schlacht der Rohirrim Anime Herr der Ringe Film so gestört hat, ist, dass der einfach nicht funktioniert hat, sobald du irgendwie mal die Gesichter in Nahaufnahme gesehen hast und dann gleichzeitig sich nicht getraut hat, mal wirklich auf Anime zu setzen, sondern das quasi wie so ein Live-Action-Film im Anime, mit so einem Anime-Filter drüber inszeniert war. Und das hat halt einfach, das funktioniert dann halt beides nicht. Da setzt er sich irgendwie zwischen die Stühle. Weiß ich, dann ist mir das doch jetzt hier so wie in diesem Fall lieber gewesen. Wie gesagt, aber ich verstehe das komplett. Na, also das kann man, glaube ich, kann man nicht oft genug betonen, wenn ihr der Meinung seid, wenn ihr denselben, dass ihr nicht nochmal denselben Film schauen müsst, sondern dann könnt ihr euch auch einfach wirklich nochmal den Animationsfilm anschauen. Ja. Wenn euch das aber nicht stört, quasi jetzt, so wie ich vorhin schon meinte, ein grafisch aufpoliertes Remaster im Kino zu sehen, dann schaut ihn euch gerne im Kino an, weil dann kriegt ihr genau das, was ihr erwartet. Und für mich war das genau das, was ich wollte eigentlich auch. Also so wie Stefan von meinte, ein anderer Regisseur, ich weiß es echt nicht. Also bin mir nicht so sicher. Das ist so ein bisschen so wie, klar, ich war auch immer neugierig darauf, was Guillermo del Toro damals aus den Hobbit-Filmen gemacht hätte, aber will ich wirklich jemand ganz anderen sehen, der quasi in Peter Jacksons Mittelerde irgendwie was macht? Ich bin mir da nicht so hundertprozentig sicher.
Mir war gar nicht bewusst, dass Guillermo del Toro da irgendwie schwer. Aber das hätte ich schon interessanter gefunden.
Nach den Hobbit-Filmen würde ich auf jeden Fall.
Würde ich, weil das wäre vielleicht der bessere Film geworden oder die besseren Filme geworden. Aber irgendwie so ein bisschen, also ich bin da doch irgendwie eigentlich ganz glücklich, dass das derselbe Regisseur jetzt nochmal gemacht hat und es halt wirklich einfach.
Hörst du dir eigentlich das gesamte Abendprogramm der Cantina-Band gerne an?
Nein, kommst du da jetzt drauf?
Spiel den gleichen Song nochmal.
Nee. Also ich bin jetzt auch sonst niemand, der irgendwie die Disney-Realfilm-Remakes irgendwie über alles liebt oder total gerne schaut. Ich habe auch längst nicht alle davon gesehen, aber es liegt auch daran, dass ich auch nicht so ein Riesenfan der Disney-Zeichentrickfilme bin, weil die nicht so ein essentieller Teil meiner Kindheit waren, wie sie halt eben bei vielen anderen in unserem Alter sind. Anders ist es halt eben bei Drachenzähmen, die liebe ich halt eben sehr und ich habe mit Sicherheit auch immer sehr, sehr, sehr gerne das nochmal als Live-Action-Film angeschaut.
Um vielleicht mal was Positives noch zu sagen, was mir besser gefallen hat als im Original, das sind die emotionalen Momente, weil ich das Gefühl habe, dass echte Tränen von einem Schauspieler, echte menschliche Gesichter, echte Tränen, mich nochmal ein bisschen mehr gerührt haben, als es im Animationsbereich in der Fall ist. Gerade wenn ohne Zahn dann gefangen genommen wird, das war schon hart. Oder die Szene mit Vater und Sohn, als sie endlich mal eine gemeinsame Kommunikationsebene haben. Oh mein Gott, ich habe mich auch ein bisschen selber dabei wiedergefunden.
Das war noch ein bisschen mehr cringe.
Ja, richtig, genau. Ja. Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Auch so im Finale, wenn da so Tränchen fließen und so, muss ich sagen, ich weiß nicht, vielleicht ist es da dann halt auch wieder dieser Punkt, weil ich halt genau weiß, wie das am Ende aufgelöst wird. Ja. Und ja, genau, das sieht jetzt super dramatisch aus. Wir müssen jetzt alle weinen. Und am Ende ist es so ein bisschen wie bei Indiana Jones 3, wenn Indy über die Klippe fällt und Papa und alle so, oh, Indy, und er war so jung. Und dann steht Indiana Jones drin, was guckt ihr denn? Was habt ihr meinen Hut gefunden? Weiß nicht, hat mich dann einfach nicht so mehr gepackt. Also das Emotionale. Und wie gesagt, nochmal, für alle da draußen, so, die Schauspieler machen das wirklich unglaublich gut so. Also den mache ich auch so überhaupt gar keinen Vorwurf. Aber es ist für mich einfach so dieser Punkt, für mich ist dieser Film nicht gemacht worden. Und ich brauche ihn nicht, weil ich habe einen Film, der mir das viel, viel schöner und charmanter einfach auch gegeben hat. Und ich mag lieber dieses Lustige, was mir halt das Original mitgibt, weil ich mich da so ein bisschen mehr drin verlieren kann. Während der mir jetzt hier halt zu viel dieses, der möchte halt zu realistisch in einer Fantasy-Welt sein, gerade so was das angeht. Und da verstecke ich mich, glaube ich, einfach so emotional, persönlich lieber hinter den Animationsfiguren, wo das natürlich alles irgendwie auch so ein bisschen auf eine andere Art und Weise rüberkommt.
Das Original ist auch ein kompletter Familienfilm, während ich jetzt bei diesem Film wirklich das Gefühl hatte, dass die Kinder, die den anschauen, ein bisschen älter sein müssen. Mhm. Dass es sonst zu aufregend sein kann.
Also sechs vielleicht nicht.
Ja, genau.
Und er ist recht nicht jünger, ne? Ja. Also ich habe ihn jetzt mit 2 9-jährigen Kindern gesehen. Mhm. Und für die war es okay.
Ja.
Also das ist okay. Vor allem, wenn man das Original halt auch kennt vielleicht, weil das natürlich noch so ein bisschen dazu beiträgt, die Spannung abzumindern, so wie bei Sebastian halt eben das auch der Fall war.
Ja. Ich möchte euch noch eine Frage stellen, weil ich das nicht mehr ganz im Kopf habe, wie die Endszene aufgelöst wird im Original. Im neuen Film ist es jetzt so, dass...
Ist das jetzt ein Spoiler?
Ja, weiß ich nicht. Entschuldigung, dieser Film ist genau der gleiche Film. Das heißt, er ist 15 Jahre alt. Das heißt, alle müssen den gesehen haben. Irgendwie.
Aber wir können sowieso noch kurz über die Post-Credit-Szene sprechen, die ihr, glaube ich, beide nicht gesehen habt. Deswegen,
dann machen wir jetzt kurz das Fazit. Was gebt ihr?
Von mir gibt es 4,5 Sterne.
Aha. Ich gebe 3,5.
Ja, ich tatsächlich auch. Also 3,5 einfach, weil es ist trotzdem immer noch ein guter Film. Nur halt nicht für mich. dann offensichtlich, ich hätte auch nicht damit gerechnet, müssen wir noch einen Spoiler-Teil hinzufügen. Deswegen für alle, die den 2010er-Film noch überhaupt nicht kennen und jetzt hier diesen Film sich anschauen, weil er ja doch durchaus auch im Kino sehenswert ist, weil wir auch gute Musik haben, gute Soundeffekte
und
sowas
gar nicht
alles.
Also, das war übrigens auch eine Sache. Ne? Also davor hatte ich, glaube ich, am meisten Angst vorher, dass sie den Score von John Powell aus dem Original, also dem Animationsfilm, nicht nochmal verwenden oder irgendwie umwursteln oder irgendwas damit machen. Und das ist einfach 99% auch derselbe Score.
Ja,
ist
cool.
Da war ich total da war ich hundertprozentig glücklich mit.
Deswegen, also guck trotzdem einfach das Original. Aber gut, für alle, die das nicht gesehen haben, gibt es jetzt einen Spoiler-Teil. Also geht dann einfach ins Kino und wir müssen jetzt offensichtlich spoilermäßig noch reden.
Stefan
darf anfangen.
Ja, ich wollte ehrlich gesagt einfach nur wissen, wie die Endszene aufgelöst worden ist. Weil im neuen Teil ist es so, dass er ins Koma fällt und dann aufwacht und feststellt, dass ihm irgendjemand mit einem Nagel scheinbar oder so da so ein Holzbein in den Knochen getrieben hat.
So. Ja.
Wacht er da auf?
Also er wacht auch zu Hause wieder. Also du hast auch, sie haben ja diesen großen Kampf, wo sie ja auch in die Luft fliegen und diesem riesengroßen Alpha-Drachen da die Flügel kaputt schießen und sowas alles. Dann stürzen sie ab, alle denken, oh Gott, Hicks ist tot, Hicks ist tot. Und dann siehst du halt auch, dass ohne Zahn ihn da irgendwie gefangen hat. Und
unter dem Flügel.
Dem Flügel. Sein Vater kommt zu ihm, dann stellen wir fest, oh ja, er lebt noch, wunderbar, cut to black.
Aber nicht komplett, wird dann noch gesagt, oder der hat ihn gerettet.
Genau, er hat ihn gerettet, aber nicht alles von ihm. Genau. So. Also
genau
da,
wie im neuen Teil.
Ja, genau. So, und dann wacht er halt auch zu Hause in seinem Dorf wieder auf. Das ist auch so, oh, krass, ich bin wieder zu Hause, ich bin wieder in meinem Bett. Muss da dann auch feststellen, dass er jetzt halt die Prothese hat. Es ist, wie gesagt, 1:1.
In meinem Kopf war es tatsächlich irgendwie so, dass sie gleich in so eine Drachenflugmontage übergehen feststellt,
Weil sie wiederholen da, wie auch hier, ja nochmal diese Szene vom Anfang. Und das ist Berg. Und unser größtes Problem, und dann siehst du ja Hicks, wie er zur Tür geht und dann kommt von draußen dieser Feuerschwall von dem Drachen und er knallt ja die Tür wieder zu und hier macht er die Tür auch auf und so ein Drache kommt an und er denkt kurz, ah shit, was ist hier? Und dann öffnet sich ja alles und du siehst, okay, ach krass, alle sind jetzt Drachenreiter geworden, keine Ahnung, wie lange Hicks dann im Koma lag.
Sehr lange offensichtlich.
Und war im Animationsfilm genauso, braucht er gar nicht.
Genau, das meine ich ja. Also weil die Frage war, ob es genauso ist. Und er war offensichtlich so hart im Koma, dass er nicht mitgekriegt hat, dass Grobian ihm da zack,
was besaufen sich wirklich irgendwie zwei Liter Met eingeflößt.
Ja. Das kam halt wirklich da einfach so bekloppt vor, dass du dachte, ja, das ist halt ganz nett, aber das hatte ich so nicht mehr im Kopf.
Doch, das ist tatsächlich genauso.
Okay.
Ja, du hast es die ganze Zeit gesagt, 1:1 der gleiche.
Okay.
So, Post-Credit-Scene. Jetzt bin ich gespannt, was krasses
ist. Nein, es ist überhaupt nicht. Man verpasst wirklich nicht viel. Es gibt einen Moment ganz am Ende und zwar sieht man halt eben während des Abspanns, wie dieses Buch der Drache nochmal durchgeblättert wird. Mhm. Und ganz am Schluss sehen wir halt die leere Seite der Nachtschatten, sehen nochmal das Notizbuch von Hicks und Es wird quasi angedeutet, dass er jetzt halt eben die Informationen, die er hat, in dieses Buch der Drachen einträgt.
Ich fasse es nicht.
Nee, das ist halt wirklich, ich habe halt eben auch
mit,
ich habe halt auch mit dem Regisseur drüber gesprochen, der meinte auch so, ja, das ist nicht so wichtig. Was ihm aber wichtig war halt eben, und deswegen unsere Empfehlung für alle da draußen, die jetzt noch nicht abgeschaltet haben, schaut auf jeden Fall noch den ersten Teil des Abspanns, wo man nämlich auch noch was Wichtiges oder Wichtigeres sieht, nämlich so ein bisschen halt eben wie Hicks und ohne Zahn rumfliegen und da wird halt eben angedeutet, dass diese Erkundungen losgehen, die dann schlussendlich ja der Auslöser der Handlung des zweiten Teils sind, weil er dann halt eben während dieser Erkundungsflüge irgendwie in der Umgebung von Berg halt eben seine Mutter trifft irgendwann und halt eben auch eine irgendwie so auf diese bösen Drachenfänger halt dann irgendwann trifft.
Das Ding mit der Mutter haben wir schon direkt am Anfang gespoilert. Ne? Also so viel zum Thema Spoiler.
Aber da haben wir, glaube ich, über den Animationsfilm gesprochen, nicht über den Realfilm.
Ja, genau.
Und da haben wir auch noch nicht gesagt, dass die so hundertprozentig ähnlich sind, die beiden Filme. Nein. Genau. Also das war das sozusagen, das hatte halt Dini Bloys im Interview gesagt, dass ihm das Wichtige eigentlich ist im Abspann sozusagen, dass man halt eben angedeutet wird, es geht jetzt quasi los, die Erkundungsflüge und Hicks und ohne Zahn entdecken die Welt.
Das finde ich sowieso immer schöner, wenn so im Abspann noch so eine Geschichte, ganz viele Animes haben das so. Ich weiß, Wall-E hatte das ja auch irgendwie ganz toll gemacht, so wenn Wall-E mit diesem Raumschiff dann da wieder auf der Erde landet, siehst du ja den ganzen Abspann durch eigentlich, wie sie jetzt die Erde wieder aufbauen. Sowas mag ich immer total gerne, wenn mir der Abspann halt auch wirklich noch einen Grund gibt, da sitzen zu bleiben und ich nicht einfach nur
stumpf da sitze, um zu warten.
Genau, auf die nächste Post-Credit scene so.
Und dann ist es halt wirklich wie in diesem Fall, also wenn ihr wirklich jetzt nur sitzen bleibt, weil ihr unbedingt dort die Post-Credit scene sollt, in diesem Fall lohnt sich nicht. Das sind wirklich, das sind 5 Sekunden oder so am Schluss. Ja.
Live-Action Wall-E?
Nein. Ja, sind sie wahrscheinlich hundertprozentig auch schon in der Planung für so, weil
alle in Fettsuit einfach.
Ja, genau. Ach, nee.
Wall-E übrigens, der glaube ich ein paar Jahre später, also ein paar Jahre nach dem ersten Drachenzähmen-Film, zum Beispiel einer, der wesentlich besser gealtert ist schon, finde ich.
Der sieht so in meinem Kopf so gut aus.
Und vor allem halt auch einfach wahrscheinlich nochmal 100 Millionen mehr drinstecken und Pixar und sowas, halt einfach sowieso ja immer die absoluten Könige sind und so, aber.
Aber wie gesagt, also am Look des Originals tue ich mich jetzt gar nicht schwer. Also
Stefan schaut den jetzt nochmal und dann sagt er uns, Stefan ist ja Schiedsrichter.
Genau, wir machen extra nochmal einen Podcast, wo ich sage, ob der toll aussieht oder nicht.
Genau.
Gut, damit haben wir jetzt auch den sehr, sehr wichtigen Spoiler-Teil nochmal abgearbeitet. Sehr gut.
Ja, das muss ja alles sehr geklärt.
Ja,
alles
genau.
Nein,
das ist ja vollkommen in Ordnung.
Hättest du eine böse Mail bekommen oder so?
Ja, bekommen wir sowieso. Ich weiß nicht mehr wegen was.
Aber weil ich gesagt habe, dass
Lübeck besser ist als Norge. Ja, stimmt. Schreibt diese bösen Mails an leinwandliebe@filmstarts.de. Ich leite sie dann an Julius weiter.
Betreff Julius.
Genau, im Betreff einfach Julius schreiben, dann muss ich mir den Hass nicht durchlesen, sondern kann es einfach gleich
weiter. An den E-Mail-Filter einstellen.
vielen Dank, Stefan.
Sehr gerne.
Da warst. Vielen Dank, Julius.
War mir ein Vergnügen.
Und vielen Dank an alle, die wieder mal mit dabei waren und fleißig zugehört haben. Jetzt müsste ich muss mal in unseren schlauen Plan gucken, weil ich gar nicht weiß, worüber wir nächste Woche sprechen. Jetzt hatten wir die Drachen. Mal gucken, ob hier jemand schneller ist und vielleicht draufkommt, was so der nächste große Kinostart sein
könnte. Ist das schon F1?
Ich weiß gar nicht. F1? Oh, es könnte aber vielleicht ein Zombie-Horrorfilm sein. Eventuell. Moment, jetzt bin ich in unserem Plan. Ja, tatsächlich ja. 28 Years Later wäre eigentlich theoretisch
dran. Und F1 ist dann übernächste Woche?
F1 ist dann danach dran. Ja. Startet ja zeitgleich mit Megan 2. Den lassen wir dann leider Gottes ausfallen. Es tut mir wirklich sehr leid. Ich als großer Fan von diesem wunderschönen PG-13-Film, der nur dank TikTok existiert irgendwie.
Der nur dank TikTok zum Erfolg geworden ist.
Oder ja, so andersrum.
Und der zweite existiert jetzt nur dank TikTok.
Aber auf 28 Years Later habe ich tatsächlich richtig Bock so. Also das ist wirklich, ich meine, das ist halt auch wieder dieses ganze Thema so. Ne? So entweder wir haben Remakes, Reboots oder wir setzen irgendwelche Filme fort, die vor 30 Jahren erfolgreich Legacy gewesen Sequels. Sind. Und genau, diese ganzen Legacy-Sequels. Aber wir hatten ja jetzt auch Karate Kid Legends, da haben Björn und ich einen ausführlichen Podcast. Ich mochte den Film ja wirklich auch sehr, sehr gerne.
Könnt ihr am Ende des Jahres mal schauen, über wie viele Filme ihr gesprochen habt, die halt nicht zu einem Franchise gehören? Du,
das,
oder?
Also das ist mittlerweile, ja, wenn
Blood und Sinners,
genau, das ist die deutschen Kinos doch geil.
Ja, und F1, obwohl, ich weiß nicht, ob man den...
Ja, der gehört zu einem Franchise.
Ja. Oh, nee, so, aber...
Alle zwei Wochen, ja.
Ja, stimmt. Und ich meine, selbst das deutsche Kino fängt ja jetzt mit hier das Kanu des Manitou.
Ja, oder wunderschöner.
Legacy-Sequels zu machen und sowas alles. Aber gut, vielleicht ist landet das Kanu auch bei Christoph im deutsches Kino ist doch geil. Segment von Leinwandliebe. Schauen wir mal. Aber wie gesagt.
Endlich mal wieder richtig lachen.
Ja. So.
Aber, bin ich
nicht so sicher. Ja. So, das war's jetzt von uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.